Ja, Dominik hat es eben gesagt, wir befinden uns gerade in so einer Zeit, wo wir Ziele wahrscheinlich festlegen. Ziele für das kommende Jahr. Und mit den Zielen ist es ja so eine Sache, die sind nicht immer so einfach zu erreichen. Ich weiß nicht, welches Ziel du in diesem Jahr so hattest und ob du das noch verfolgst oder ob du irgendwann aufgegeben hast, weil Ziele ja oft auch mit Herausforderungen verbunden sind. Da gibt es vielleicht negative Erfahrungen, Erfahrungen, die einen einfach lähmen, um dieses Ziel zu erreichen. Da gibt es vielleicht fehlende Begabung. Man vergleicht sich mit Leuten, die viel, viel besser dieses Ziel erreichen würden als einer selbst. Da gibt es vielleicht keine Ressourcen, nicht die finanziellen Mittel, um das Ziel zu erreichen. Oder es gibt nicht die Leute, die einen bestätigen oder bestärken, das Ziel zu erreichen. Oder es gibt vielleicht auch die Schuld, die Fehler der Vergangenheit, die einen lähmen, um das Ziel zu erreichen. 1988 trat eine jamaikanische Bobmannschaft das erste Mal bei Olympia an. Und es war irgendwie so ein bisschen ein irrwitziges Ziel, weil in Jamaika gar nicht so ein Winter da ist wie bei uns. Also die Fahrer, die hatten überhaupt keine Erfahrung mit Kälte, die hatten keine Erfahrung mit Eis, mit Klette. Und sie hatten demnach auch gar keine Möglichkeit, in ihrem Heimatland für diesen Sport zu üben und zu trainieren. Sie hatten sehr wenig finanzielle Mittel, um sich überhaupt einen gescheiten Bob anzuschaffen. Und sie hatten kaum Übung mit dem Sport. Und dennoch nahmen sie 1988 bei Olympia teil. Und ich weiß nicht, wer das vielleicht damals verfolgt hat oder mitbekommen hat. Sie waren nicht mal so schlecht, doch beim vierten Lauf kam es zum Sturz. Der Bob überschlug sich. Und das war der Moment, wo man sich einen Neustart gewünscht hat. Ein Neustart, nochmal von vorne anzufangen, nochmal von vorne zu diesem Ziel hinzugehen. Und ich weiß nicht, ob du diesen Schrei nach einem Neustart auf dem Weg zu deinem Ziel kennst. Ich kenne den, wenn ich zur Bahn laufe, weil ich denke, oh, wäre ich doch 5 Minuten früher gegangen, dann hätte ich dieses Ziel, die Bahn zu erreichen, wahrscheinlich viel, viel einfacher, erreicht. Wir möchten uns jetzt mit Zielen und Neustart vom Ziel beschäftigen, indem wir kurz in Philipper 3, Vers 12 bis 21 schauen, was Paulus bzw. Gott dazu sagt. Und ich lese die ersten Verse, nämlich 3, also Philipper 3, die Verse 12 bis 14. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser Preis ist das neue Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Soweit erstmal. Die Frage ist, von welchem Ziel schreibt denn hier eigentlich Paulus? Und wenn wir die Verse davor lesen, dann bekommen wir mit, dass das Ziel des Paulus ist, Jesus zu erkennen. Das, was wir hier ein paar Mal gesungen haben, Jesus besser kennenzulernen. Und Paulus sagt in den vorherigen Versen, das ist ein Gewinn für ihn, zu ihm zu gehören, ihn besser kennenzulernen. Und er möchte nichts anderes, alles andere ist Dreck für ihn. Und das ist richtig, richtig spannend, weil Paulus eigentlich derjenige gewesen ist, der zuvor all diejenigen verfolgt hat, die Christus besser kennenlernen wollten. Und weshalb ist es jetzt so lohnenswert für ihn, dieses Ziel zu erreichen? Er sagt, ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Christus ist ihm begegnet, damals auf dem Weg vor Damaskus, und das war eine Kehrtwende in seinem Leben. Wie ist Jesus dir begegnet? War das auch so eine Kehrtwende in deinem Leben, so eine 180-Grad-Wende? Oder ist es eigentlich eher so schleichend gewesen, weil du schon seit klein auf in den Gottesdienst gehst? Oder ist dir Jesus vielleicht noch gar nicht begegnet und du fragst dich, was ist daran so lohnenswert? Bei mir war es eigentlich eher so ein schleichender Prozess. Und ich kannte Jesus von klein auf, doch es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich nichts mehr von Jesus wissen wollte. Ich habe das nicht verstanden, was da in der Bibel stand. Das Beten kam mir so sinnlos vor. Und in dieser Zeit habe ich versucht, herauszufinden, was eigentlich so mein Sinn im Leben ist. Für mich war das ein bisschen herausfordernd, denn zuvor war meine Identität, Christ zu sein. Und demnach bin ich auch noch heuchlerisch so in Gottesdienste gegangen, habe beim Gospelkonzert mitgesungen, weil ich erstmal gar nicht wusste, wonach sollte ich mich denn neu ausrichten. Und es war kurz vor Weihnachten, als jemand in diesem Gospelkonzert gesagt hat, ja, wir sind gerade vor Weihnachten, jeder läuft gestresst rum, aber niemand weiß eigentlich, warum. Nämlich, weil dein Gott auf dich zukommt, auf die Welt kommt, alles gibt, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und da hat es bei mir so Klick gemacht, weil ich mich zuvor einfach mit anderen Religionen beschäftigt habe. Und ich habe gecheckt, überall muss ich leisten, muss ich etwas erreichen, um praktisch Liebe, Anerkennung zu bekommen. Und im christlichen Glauben ist das sowas anderes. Da tut ein Gott alles dafür, um Gemeinschaft mit dir zu haben. Und wir haben dann das Lied Look at Me Now gesungen, I'm Stronger This Time Around. Und ich konnte dieses Lied von Herzen mitsingen, weil ich habe gemerkt, okay, ich bin stärker. Ich bin stärker, weil ich weiß, dass da ein Gott ist, der alles für mich getan hat, der mich liebt. Wie laufen wir denn zu einem Ziel zu? Wie läuft Paulus auf dieses Ziel zu? Paulus sagt, dass er überhaupt nicht vollkommen ist, dass er dieses Ziel noch nicht erreicht hat, aber dass er sich nicht von dem bestimmen lässt, was hinter ihm liegt. Ich habe es eben gesagt, er war derjenige, der eigentlich die Leute verfolgt hat, die Christus nachgefolgt sind. Und das hätte ja in ihm totale Schuldgefühle auslösen können, die ihn lähmten bis zum Ende. Er hätte sagen können, okay, ich habe es verstanden, Christus ist der Sieger in dieser Welt, aber lasst mal alle anderen machen, ich bin's nicht wert. In 1. Korinther 15, Vers 10 sagt er, durch Gnade bin ich, was ich bin. Er hat erfahren, dass Jesus Christus ihm vollkommen vergeben hat für das, was er getan hat. Und dadurch kann er ihm dienen, kann er ein Leben mit ihm führen. Also die Vergangenheit ist nicht mehr das, was ihn bestimmt. Oft hängen wir an dieser Vergangenheit. Wir haben diese Erfahrung, die uns lähmen, unser Ziel zu erreichen. Wir haben das noch nie geschafft. Wir sind überhaupt nicht gut genug. Aber das soll uns nicht bestimmen. Ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt, sagt Paulus. Es gibt ja diesen Sport Biathlon. Und ich finde diesen Sport sehr, sehr spannend, weil sich sehr viel einfach auch am Schießstand entscheidet. Also es können Biathleten sehr, sehr gut sein auf dem Weg zum Ziel, aber wenn sie dann ein paar Fehler schießen, dann sind sie auf einmal ganz weit hinten, weil sie eine Strafrunde oder mehrere Strafrunden kassieren oder weil ihnen Sekunden angerechnet werden. Und ich dachte so manch eines Mal, boah, ich glaube, wenn ich jetzt so viele Fehler geschossen hätte wie XY, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich gebe auf. Ich steige aus. Und ich habe das immer bewundert, dass Biathleten einfach weitergelaufen sind. Und es gab eine Biathletin, die fand ich sehr beeindruckend. Das war Uschi Diesel. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, weil die hat oft so viele Fehler geschossen und war dennoch so fokussiert auf das Ziel, dass sie es geschafft hat, manchmal sogar Erster zu werden, trotz nicht fehlerfreier Runden. Häufig drehen wir uns um Vergangenheit, um Fehler, Schuld, Versagen und das lähmt uns und hindert uns. Aber wir sollen uns nicht davon bestimmen lassen, sondern nach vorne schauen. Vers 14, Fokus voll auf das Ziel, Jesus mehr und mehr kennenzulernen und dann diesen Siegespreis zu gewinnen. Was ist dieser Siegespreis? Das ist das ewige Leben, die ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Jetzt klingt dieses Ziel, Jesus mehr und mehr kennenzulernen, so fromm, aber was bedeutet das eigentlich praktisch? Also der eine oder andere sitzt ja hier Woche für Woche im Gottesdienst und denkt sich, ja, ich kenne ja Jesus, weiß, was er alles so getan hat und was nicht. Und muss ich ihn denn jetzt noch weiter kennenlernen? Reicht das nicht? Ich will noch mal ein Beispiel erzählen. Das, was wir eben auch gesungen haben, ich glaube im ersten Lied, dass Jesus uns zuerst geliebt hat, Gott uns zuerst geliebt hat, war für mich lange Zeit bedeutend oder ist immer noch bedeutend. Das lesen wir in 1. Johannes 4, Vers 10. Aufgrund einfach meiner Erfahrung oder meinem Entschluss, nochmal Jesus näher nachzufolgen. Aber ich hatte so wenig Ahnung, was das bedeutet und so wenig Ahnung, was es bedeutet, auch andere zu lieben, weil Jesus mich zuerst geliebt hat. Bevor ich nach Beatenberg gegangen bin und dort gearbeitet habe, konnte ich nämlich Leuten sehr gut aus dem Weg gehen, die ein Problem mit mir hatten. Das war recht einfach, beziehungsweise als Krankenschwester waren sie dennoch auf meine Hilfe angewiesen und diese Begegnung war dann kürzer, aber dennoch ganz in Ordnung. Aber seit ich in Beatenberg arbeite und seit ich vorne dran stehe, kann ich nicht weglaufen, wenn Leute mich nicht mögen, und das ist ja ganz normal, dass der eine oder andere einen nicht sympathisch findet. Und ich muss mich bewusst entscheiden zu bleiben, bewusst entscheiden zu investieren, zu lieben vielleicht, und bekomme immer mehr mit, wie schmerzhaft das sein kann, nicht die Anerkennung oder die Gegenliebe zu erfahren. Und dann schaue ich in Jesus Leben und denke, wow, das war ein Mann, der Ablehnung durch und durch erfahren hat. Ein Gott, der Ablehnung durch und durch erfahren hat. Durch die Schriftgelehrten, durch die Welt um ihn herum, durch die eigene Familie. Die Brüder von Jesus sagten, der ist nicht ganz bei Verstand. Wir glauben auch nicht an ihn. Und Jesus hat dennoch alles gegeben, um uns und Gott treu zu sein. Er hat seine Persönlichkeit nicht aufgegeben, er hat seine Persönlichkeit nicht geändert, sondern ist bis zum Schluss dem Auftrag treu geblieben und ans Kreuz gegangen. Und mich beeindruckt so die Geschichte von Petrus und Jesus. Petrus, ein enger Freund von Jesus, der geglaubt hat, ich schaffe das, ich kann das alleine, Jesus nachfolgen, und Jesus wusste, du wirst mich verleugnen, und Petrus sagte, nee, er glaubt es zu können. Und was passiert? Er verleugnet ihn. Und Jesus, der ganz in der Nähe ist, bekommt es mit und geht dennoch in dieser Situation, in der er verleugnet wird, ans Kreuz, auch für ihn. Und nachdem Jesus wieder auferstanden ist, geht er ihm nach. Und das Einzige, was für Jesus zählt, ist, liebst du mich? Das ist die Frage, die er Petrus stellt, liebst du mich? Nicht, was hast du getan, was hast du nicht getan, sondern liebst du mich? Und das ist die Frage, die Jesus uns stellt, nicht, was hast du getan, sondern liebst du mich? Und dann kommt der Auftrag, folge mir nach. Jesus will die Gemeinschaft mit dir, egal was ist, egal was du getan hast oder egal, was du nicht getan hast. Und das ist der Kampfpreis, von dem hier die Rede ist, nämlich die ewige Gemeinschaft mit Jesus. Vielleicht ist es ja auch spannend, jetzt beim Jahresrückblick zu fragen, ja, wie hast du denn Jesus in diesem Jahr neu kennengelernt? Was hast du so neu über ihn entdeckt? was wir jetzt hier mitnehmen können, wenn wir ein Ziel haben, wenn wir uns einen Neustart wünschen, schau nach vorne, hab das Ziel vor Augen, lass dich nicht von deiner Vergangenheit bestimmen. Jesus kennenzulernen, das ist ein Gewinn. Ich lese weiter in Philipper 3, Vers 15 und 16. Dort steht, alle, die sich für vollkommen halten, sollen mit mir zusammen so denken. Wenn ihr etwa anderer Meinung seid, wird euch Gott auch das noch offenbaren. Aber lasst uns auf keinen Fall zurückfallen hinter das, was wir erreicht haben. Vielleicht derjenige, der jetzt aufmerksam mitgelesen hat, der denkt, also eben hat Paulus gesagt, ich bin nicht vollkommen und jetzt zählt er sich zu den Vollkommenen. Es wirkt irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Chrysostomus, ein Kirchenvater, der sagte mal dazu, es ist also ein Zeichen von Vollkommenheit, wenn man sich nicht für vollkommen hält. Also hier geht es um geistliche Reife. Und diese geistliche Reife, dieser Aufruf zur Vollkommenheit, den finden wir immer wieder in der Bibel, beispielsweise in Hebräer 6, 1 bis 2. Die Frage ist, was ist denn eigentlich überhaupt Vollkommenheit? Wir finden in der Bibel so ein paar Kennzeichen, beispielsweise die Liebe bis hin zur Feindesliebe. Das lesen wir in Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Das Freisein von Habsucht, das lesen wir in Matthäus 19, Vers 21. Die Standhaftigkeit bei Schwierigkeiten, lesen wir in Jakobus 1, Vers 4. Die Beherrschung der Zunge, lesen wir auch in Jakobus 3, Vers 2. Und die Christusähnlichkeit, Epheser 4, Vers 13. Das sind so ein paar Kennzeichen von Vollkommenheit. Und das ist das, was Paulus mitunter anstrebt. Er sagt aber auch, es gibt vielleicht manch einer, der jetzt nicht mit ihm in allem einer Meinung ist. Aber er fängt jetzt nicht hier eine große Diskussion an, sondern er sagt, das wird Gott euch offenbaren. Gott ist derjenige, der Klarheit schenkt. Deshalb braucht es nicht immer eine große Diskussion. Das aber, was wichtig ist, dran zu bleiben. Nicht das Ziel zu vergessen, was man Anfang des Jahres hatte, sondern drauf zuzulaufen, dranbleiben. Bleib dran, sagt Paulus. Bleib dran daran, Jesus kennenzulernen. Und das ist manchmal herausfordernd. Wie kann ich denn dranbleiben? Wie kann ich das Ziel vor Augen haben? Wie kann ich mich nicht von dem bestimmen, was mich hindert, dieses Ziel zu erreichen? Paulus fährt weiter fort. Er sagt, haltet euch an mein Vorbild, Brüder. Nehmt euch ein Beispiel an denen, die so leben, wie ihr es an mir seht. Ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es jetzt unter Tränen. Es gibt viele, die sich durch ihre Lebensführung als Feinde des Kreuzes Christi erweisen. Sie laufen in ihr Verderben. Ihr Bauch ist ihr Gott. Sie sind stolz auf das, was ihnen Schande macht. Sie haben nur Irdisches im Sinn. Paulus sagt, nehmt mich als Vorbild. Für die Philipper war Paulus einer der ersten Christen. Aber das Problem ist ja gewesen, er war zu der Zeit im Gefängnis. Und so sagt Paulus, nehmt euch auch an denen ein Beispiel, die sich so eine ähnliche Gesinnung haben wie ich, nämlich Jesus kennenzulernen, die nach Vollkommenheit streben, aber sagen, sie sind nicht vollkommen. Ganz, ganz wichtig. Sie sind nicht vollkommen, aber streben danach an. Wir brauchen Vorbilder. Das lesen wir auch immer wieder in der Bibel, dieser Hinweis, ein Vorbild zu haben, sich ein Vorbild zu nehmen, Vorbild zu sein. Beispielsweise 1. Thessalonicher 1, Vers 4 bis 7. Es geht darum, Jesus nachzuahmen und dort auch Vorbilder zu haben. Und jetzt ganz, ganz wichtig, es geht nicht um Personenkult. Wir haben da manchmal, erkennen wir den Unterschied nicht. Ich finde es spannend, in 1. Korinther 3, 4 bis 5, da kritisiert Paulus das. Es gibt Leute, die sagen, ich bin des Apollos, ich bin des Paulus, aber das ist doch Schwachsinn. Wir folgen alle dem einen und demselben Gott nach. Und der eine hat diese Begabung, der andere hat jene Begabung. Das wäre wie wenn wir hier sagen würden, ich bin des Dominiks, ich bin des Samuels, ich bin des Timos. Das ist es nicht. Alle sind Nachfolger und es geht nicht darum, jemand einzeln zu verehren. Ich habe sehr gerne Predigten von Hans-Peter Reuer gehört. Und ich bin ein Mensch, der es nicht immer schafft, pünktlich zu sein. Aber das Problem bei Hans-Peter Reuer war, dass wenn man nicht rechtzeitig in die Halle gekommen ist oder nicht 20 Minuten vor der Zeit, dann war die Halle zu. Also in Stuttgart war das so gewesen. Und deshalb habe ich alles daran gesetzt, überpünktlich zu sein. Also ich glaube, kein Mensch hat es so geschafft, mich so pünktlich von Termin zu bringen wie Hans-Peter Reuer. Und dann habe ich Menschen kennengelernt, die Hans-Peter Reuer persönlich gekannt haben. Und die haben mir dann so Dinge erzählt, wo ich gedacht habe, oh, das zerstört mir jetzt mein Bild. Ich hatte so eine perfekte Vorstellung von ihm. Und ich begriff so nach und nach, okay, Hans-Peter Reuer war auch ein Mensch wie du und ich, der seine besonderen Stärken hatte, seine besonderen Gaben hatte, aber der auch seine Schwachstellen hatte, so wie wir. Wir brauchen, ich höre immer noch gerne Predigten von Hans-Peter Reuer, aber ich habe einen kleinen Unterschied jetzt. Nicht mehr mein Idol, sondern jemand, der mir hilft, Jesus besser zu verstehen. Wir brauchen nicht irgendjemanden, den wir neben Jesus verehren, aber wir brauchen Vorbilder, wir brauchen Mentoren, wir brauchen jemanden, der in uns investiert, in Jüngerschaft. Die Frage ist, wer ist dein Vorbild? Wem ahmst du so nach? Wo merkst du, boah, der oder die folgt Jesus nach im Alltag und es bereichert mich und hilft mir in dieser komplexen Welt ein Beispiel zu haben, wie das so sein kann, Jesus nachzufolgen. Paulus macht hier nochmal einen krassen Unterschied zu denjenigen, den man nicht nachahmen sollen. Das sind Feinde des Kreuzes, sagt Paulus. Paulus ist traurig darüber. Warum? Weil sie all das zerstören, woran man glaubt. Weil Feinde des Kreuzes diejenigen sind, die einen wieder unter Leistungsdruck führen, wo es wieder um ein moralistisches Leben geht, wo es wieder darum geht, vollkommen zu sein, wo man Jesus eigentlich nicht braucht, seine Vergebung nicht braucht. Er beschreibt sie weiter als diejenigen, die genusssüchtig sind, die stolz auf falsche Taten sind, die nur das Irdische im Blick haben, auf das Leben hier und jetzt. Und das sind diejenigen, die keine guten Vorbilder sind. Wir brauchen Vorbilder und wer ist dein Vorbild? Es gibt hier in der Gemeinde ein paar Leute, die mir Vorbilder sind, aber die wissen gar nicht, dass sie Vorbilder sind. Also ich glaube, dessen kann man sich auch gut bewusst sein, dass man selbst ein Vorbild ist, ohne dass man weiß, dass man Vorbild ist. Also möchte ich Vorbild sein und möchte ich Leute haben, die mir ein Vorbild sein. Was braucht es noch, um das Ziel vor Augen zu haben? Wir lesen weiter in den letzten Versen, Vers 20 bis 21. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren schwachen, vergänglichen Körper verwandeln, dass er genauso herrlich wird wie der Körper, den er selbst seit seiner Auferstehung hat. Denn er hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Also es braucht diesen Blick Richtung Himmel. Dort ist unser Bürgerrecht, dort sind wir zu Hause. Dort kommt Jesus wieder und rettet uns und gibt uns den Leib der Herrlichkeit. In 1. Korinther 15, 42 bis 44 bekommen wir so gesagt, was so dieser Leib der Herrlichkeit ist. Das ist ein Körper, der unvergänglich ist, der herrlich ist, der kräftig ist, der geistlich ist. Diese Ewigkeitsperspektive, die kann uns ein Trost in schweren Zeiten sein. Dann, wenn wir denken, boah, dieses Leben ist zu schmerzhaft. Dann können wir wissen, es wird irgendwann gut. Irgendwann wird Gott uns die Tränen abwinschen. Irgendwann wird es keinen Schmerz mehr geben. Irgendwann wird es nur noch ein Festmahl geben. Irgendwann gibt es nur noch Schönheit. und die ewige Gemeinschaft mit Gott. Aber manchmal sind wir auch hier in so guten Zeiten und denken, oh, der Himmel, jetzt vielleicht noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber dann wissen wir, das ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Dann, wenn wir keine Schmerzen haben, wenn wir Trost erfahren, wenn wir uns wo zu Hause fühlen, wenn wir gute Gemeinschaft haben, wenn es Menschen gibt, die uns Liebe geben, wenn wir Versöhnung erleben, wenn wir Offenheit erleben, Ehrlichkeit, dann ist das ein Zeichen von dem, was noch kommen wird, von der Ewigkeit. Wir haben oft diese Ewigkeit in dieser Zeit hier so verloren, weil wir den Blick auf das Hier und Jetzt haben. Es wird noch schöner. Also selbst wenn wir jetzt gerade eine schöne Zeit haben, es wird noch schöner. Also was es noch braucht, die Ewigkeitsperspektive. Ich hatte eben von der Bobmannschaft erzählt. Als sie beim vierten Lauf stürzte, standen sie aus dem Bob auf, nahmen den Bob auf die Schultern und gingen ins Ziel. Sie hatten das Ziel vor Augen und gingen ins Ziel. Sie trugen den Bob. Natürlich wurden sie disqualifiziert, aber letztendlich wurden sie als Gewinner gefeiert, obwohl sie disqualifiziert wurden. Wir brauchen ein Umdenken. Wir brauchen ein Umdenken, wenn wir uns einen Neustart wünschen. Wenn wir uns einen Neustart zum Ziel wünschen, dann brauchen wir den Fokus, nämlich das Ziel. Wir brauchen es, das zu vergessen, was hinter uns liegt. Wir brauchen dieses Dranbleiben, das Aushalten, das Nicht-Aufgeben. Und das Geniale ist ja auch, dass wir das nicht alleine machen müssen, jetzt Jesus kennenlernen. In Philipper 1, Vers 6 lesen wir, dass Gott derjenige ist, der in uns wirkt. Derjenige, der uns dann nicht alleine lässt. Wir brauchen aber auch Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder, die uns helfen, dran zu bleiben. Die uns helfen, den Fokus zu bewahren. Und wir brauchen in all dem Schmerz, in all dem, was schlecht läuft, in den düsteren Zeiten, aber auch in den Zeiten, wo es richtig gut läuft, diese Ewigkeitsperspektive, nämlich die ewige Gemeinschaft mit Gott. Ich bete noch. Vater, ich danke dir dafür, dass du alles in der Hand hast. Ich danke dir dafür, dass du uns kennst durch und durch. Und ich danke dir dafür, dass du dich uns zeigst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dort, wo wir stehen, die Augen auf dich zu richten. Du weißt, was wir brauchen, du weißt, was jeder Einzelne braucht. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht alleine lässt, auch wenn wir uns vielleicht alleine fühlen. Wir danken dir dafür, dass du ja, uns liebst, so viel mehr, als dass wir das begreifen können. Und wir danken dir dafür, dass ja, du uns so sehr willst, dass du ans Kreuz gegangen bist, dass wir einmal in Ewigkeit bei dir sein können. Und so möchte ich dich bitten, dass ja, du uns das immer wieder deutlich vor Augen machst und dass wir dich mehr und mehr kennenlernen. Amen.
Ergriffen von Gottes Liebe und berührt von seiner erfrischenden Gnade, segne euch der lebendige Gott auf eurem Weg. Er gebe euch Mut für den Neuanfang, Kraft für jeden Schritt und das Ziel fest vor Augen. Jesus Christus begleite euch und stärke euch mit seiner Hoffnung und mit seiner Kraft. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.